Wer von euch hat denn eigentlich schon mal eigene Software geschrieben und die Idee gehabt, dass er die auch irgendwie mal testen möchte? Das ist ja gut. Dann gucken wir nochmal an, wie das früher so abgelaufen ist. Meine Open Source gibt es ja schon seit ziemlich langer Zeit. Früher hat man einfach ein Stück Software entwickelt. Dann hieß es immer, Open Source ist dann gut, wenn man es ganz schnell unter die Leute bringt. Ne? Und dann wartet man halt darauf, dass die Anwender sich irgendwann mal melden und sagen, guck mal, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. So habe ich es früher auch gemacht. Ne? Und für diese Methode gab es halt auch irgendwie einen Namen, nämlich Bananensoftware. Und zwar, das ist Software, die reift beim Kunden. Es funktioniert so, ich entwerfe die Software, ich implementiere das Zeugs, dann liefere ich die Software an den Kunden aus, dann kriege ich irgendwann Rückmeldung darüber, was alles nicht funktioniert. Ich nehme die Fehlermeldung entgegen, ich behebe die Fehler und dann geht es wieder zurück zum Kunden und dann fängt es wieder da an, wo wir eben oberhalb der grünen Zeile schon mal waren. Und ich denke, wenn man qualitativ hochwertige Software machen will, dann möchte man das eigentlich so nicht tun. So, wenn wir uns jetzt mal angucken wollen, was wir so alles für Probleme eventuell erwarten können, gucken wir doch mal an, was so üblicherweise passiert. Es gibt halt Software, die macht einfach was ganz anderes als erwartet. Es gibt Software, die macht seltsame Dinge. Dass es was anderes ist, das liegt einfach darin, dass es halt einerseits so sein kann, ihr habt was implementiert und das eigentliche Verhalten ist ein bisschen anders. Und seltsame Dinge, sowas kann passieren, wenn man wenn man Inputdaten in ein Programm liefert, mit dem die Software überhaupt nicht errechnet hat. Dann passiert etwas, was überhaupt keiner vorhersagen kann, vorausgesetzt, die Software ist nicht dagegen abgesichert worden, dass sie halt mit beliebigen Inputdaten klarkommt. Dann ist es so, dass also je nachdem, was man so tut, die Software mit richtigen Inputdaten manchmal abstürzen kann, manchmal stürzt sie halt auch nur mit falschen Inputdaten ab. Beides möchte man eigentlich eher weniger. Manchmal hängt sich auch Software auf, das heißt, entweder kommt sie in eine Endlosschleife oder aber sie wartet auf irgendwas, wo es nicht weitergeht. So, was sind die Ursachen dafür? Wenn die Software ein bisschen was anderes macht als erwartet, dann ist es üblicherweise so, dass einfach der Algorithmus vielleicht nicht gut genug durchdacht ist. Wenn so seltsame Sachen passieren, dann ist es üblicherweise so, dass die Randbedingungen, die man halt bei bestimmten bedingten Anweisungen im Code hat, nicht ausreichend gut abgeprüft worden sind. Und wenn die Software abstürzt, dann sind es meistens Speichererweiterungsfehler oder Buffer-Overflows und sowas in der Art. Und Hänger können halt alle möglichen Ursachen haben. So, jetzt ist natürlich die Frage, muss das so sein? Na, das sehe ich schon ein bisschen anders. Also, das Problem ist halt, was passiert halt, wenn ich üblicherweise mit also Software entwickle. Ich kriege eine Fehlermeldung, behebe den Fehler und dann kann es sein, dass dieser Fehler, den ich gerade gemeldet bekommen habe, natürlich danach korrekt funktioniert, aber dafür andere Fehler auftauchen. Das ist gar nicht so selten. Es kann also auch passieren, dass ich Fehler, die ich früher schon mal gefixt habe, plötzlich wieder habe. Also keine neuen Fehler, sondern bekannte alte Fehler treten wieder auf bei dem Versuch, einen neuen Fehler zu fixen. Manchmal ist es auch einfach so, dass die Software unter bestimmten Randbedingungen dann nach dem Fix sich plötzlich ganz anders verhält. Und das ist etwas, was also für den Anwender nachher ziemlich nervig ist. Weil man muss sich einfach vorstellen, da ist ein Nutzer, der meldet einen Bug. Der freut sich, dass er innerhalb von ein paar Tagen vielleicht Antwort vom Entwickler kriegt und ein Patch. Und er stellt auch beim ersten Testen sofort fest, ja, mein Bug ist gefixt. Und dann will er die Software verwenden, dann stellt er fest, ja, jetzt kann ich sie gar nicht mehr verwenden. Und da muss man natürlich sehen, dass man was dagegen tut. Was gibt es da für Möglichkeiten? Es gibt also eine Möglichkeit, eine bessere Programmiersprache wählen. Da hatten wir hier gerade den Herrn mit dem Rust. Die Frage ist natürlich, ob das tatsächlich immer so die richtige Methode ist. Denn wir haben unheimlich viel relevanten Code, der schon existiert, der in C oder C++ geschrieben ist und wo der Aufwand, den in einer anderen Programmiersprache neu zu schreiben, irrsinnig groß wäre und wo halt auch, wenn man das dann tatsächlich tun würde, vermutlich noch mehr Bugs oder falsche Verhalten implementieren würde, weil man durch die Neuimplementierung immer irgendwelche Fehler macht. Und da man im Prinzip in jeder Sprache seltsame Dinge tun kann, selbst der Rastmensch hat ja vorhin erklärt, dass man sich mit Rast noch in den Fuß schießen kann, wenn man das vorher sagt, sollte man sich jetzt einfach mal überlegen, wie man den bestehenden Code so sinnvoll verbessern kann, dass er so funktioniert, wie die Leute es gerne sehen würden. So, was muss also irgendwas passieren? Jetzt fange ich mal einfach mal an, wie es bei mir angefangen hat. Das erste Mal, wo ich halt irgendwie mit Testen angefangen hatte, ich hatte halt nach langer Zeit erreicht, durch Verhandlungen mit Sun Microsystems, dass der Quellcode von dem SCCS-Versionsverwaltungssystem frei geworden ist. Dann habe ich angefangen, das auch zu erweitern, portabel zu machen. Und dann kam die Idee, jetzt müsste man irgendwie auch mal eine Test-Suite machen, weil das Zeugs ist hochkomplex. Und da es halt unten auf dem Filesystem, zum Beispiel Filesystem-Locking, machen muss, um sicherzustellen, dass halt Dinge halt auch zuverlässig passieren und dieses Filesystem-Locking auf unterschiedlichen Betriebssystemen unterschiedlich ablaufen kann, muss man relativ viel eigentlich prüfen. Und da war ich halt vor dem Problem, dass ich eigentlich gar nichts hatte und durch Nachgucken festgestellt habe, dass es aber mal so ein Projekt gab, was CSSC heißt. Dieses Projekt ist im Wesentlichen seit mehr als 10 Jahren tot. Aber das ist eine in C++ geschriebene SCCS-Reimplementierung von irgendwelchen Leuten von der FSF. Und auch, das ist auch eine sehr schlechte Reimplementierung, aber die hatten eine Testsuite dabei, wo sie unheimlich viele Features von SCCS aufs Genaueste geprüft haben. Und das ist eine sogenannte Unit-Test-Suite, das heißt also für jede von Hunderten oder Tausenden kleinen Dingen, die das Ding, dieses System halt sinnvollerweise tun soll, gab es jeweils einen Test, der geprüft hat, macht es das im Guten, macht es das im Schlechten richtig. Und diese Testsuite habe ich übernommen und habe sie halt an das Original SCCS ein bisschen angepasst und inzwischen ist das Ding so weit erweitert worden, dass wir inzwischen fast 2500 einzelne Tests haben, die da innerhalb von ein paar Minuten ablaufen. Wobei da also jetzt von mir halt auch, also normalerweise wäre die Original-Test-Suite von den CSSC-Leuten, die wären eine, weniger als einer Minute durchgelaufen. Ich habe da inzwischen auch Tests drin, die mit Zufallsgeneratoren Deltas auf Files produzieren, sodass man halt sehen kann, ob eventuell tatsächlich diese Diff über Mittlung und Erkennung zwischen zwei verschiedenen Versionen korrekt funktioniert. Und sowas dauert halt eine Weile, wenn man halt etwas mit Zufallsgenerator macht. So, dann ging es halt weiter im Herbst 2014, das ist noch gar nicht mehr so lange her. Da hat der Heiko Eisfeld, ich weiß nicht, ob er den Namen schon mal gehört hat, das ist der Autor von, der ursprüngliche Autor von CDDR2WAF, also von diesem Audio-Extraktionstool für CDs, der seit einiger Zeit bei Siemens in Braunschweig arbeitet in dem Bereich Bahnsicherheit und der seit längerer Zeit halt auch das Problem hat, seine Software, zum Beispiel für so Block-Sicherheitssysteme testen zu müssen, der hatte sich irgendwann mal diverse Test-Tools angeguckt und kam dann auf ein Test-Tool, was American Fuzzy Lob heißt. Habt ihr von dem schon mal gehört? Wie viel? Aha. Wisst ihr, was es heißt? Genau, das ist eine flauschige Karnickel-Variante. Und der Heiko hat relativ viel Zeit reingesteckt und hat auf alle meine Software, wo es einfach ging, angefangen, halt dieses Programm drauf loslaufen zu lassen. Der hat also angefangen, zum Beispiel mit SMake und mit dem Bourne Shell Und da haben wir inzwischen für diese beiden Programme weit über 100 Bugs gefunden, die wir ohne dieses Programm überhaupt nicht gefunden hätten. Und ja, im Frühjahr 2016 habe ich also auch für den Born Shell so eine Unit-Test-Suite entwickelt. Das Problem ist halt, wenn man bei so einer Unit-Test-Suite muss man ja wirklich hunderte von Tests schreiben. Insofern kann es also etwas abschreckend sein, weil man fängt bei null an und dann ist man enttäuscht, man hat keine Tests. Und dann schreibt man einen Test und dann stellt man fest, ich habe immer noch nur einen Test. Das ist ja ganz wenig. Wenn man dann aber irgendwann mal konsequent weitermacht, dann hat man irgendwann vielleicht so um die 100 Tests. Und dann ist man schon so zufrieden, dass man beim nächsten Mal, wenn man halt irgendwie ein neues Feature dazu baut oder einen Bug fixt, im Allgemeinen schon von alleine darauf kommt, dass man sagt, ja, für diesen Bug, den ich gerade gefixt habe, da brauche ich auch gleich einen spezifischen Test, der überprüft, ob dieser Bug, den ich gerade gefixt habe, auch wirklich gefixt worden ist. Und wenn ich dann den gleichen Bug später mal wieder einbaue, dann würde ich das beim nächsten Durchlauf gleich wieder merken, bevor ich eventuell diese Version halt wieder ins Versionsverwaltungssystem einchecke. Also insofern, die Erfahrung ist halt, es kostet eine ganze Menge Überwindung, damit erstmal anzufangen, aber wenn man so eine gewisse Mindestmenge erreicht hat, dann macht man eigentlich während der Entwicklung des Programms mit wenig Arbeitsaufwand immer ein bisschen weiter und dann hat man auch den Eindruck, dass der Arbeitsaufwand, den man insgesamt zusätzlich braucht, um das ganze System testfähig zu halten, relativ gering ist. So, was für Testverfahren gibt es? Es gibt sicherlich mehr, aber ich will jetzt mal die wichtigsten Testverfahren aufzählen. Also eine Methode sind diese Unit-Tests, das sind halt handgeschriebene Tests, wo halt bestimmte Input-Daten für das Programm zur Verfügung gestellt werden. Das Programm wird laufen gelassen, dann kommen da irgendwelche Output-Daten raus und dann vergleicht man die Output-Daten, die aktuell aus dem Programm rauskommen, mit dem, was man erwarten würde, und guckt nach, stimmt es. Da muss man halt, wenn das Programm sehr komplex ist, unter Umständen sehr, sehr viele Tests auch von Hand schreiben. Dann gibt es statische Code-Analyse. Es gibt halt, das sind meistens irgendwelche Varianten von Compilern, die das tun, die sich den Code, während sie ihn übersetzen, etwas genauer angucken und vor Dingen warnen, die ein normaler Compiler nicht warnen würde. Das ist zwar schon eine Sache, die sollte man häufig machen, weil es etwas ist, was das Programm in der Laufzeit auch nicht langsamer werden lässt, weil man braucht es halt nur während der Entwicklungszeit. Da muss man es irgendwann mal laufen lassen, aber wenn man es halt laufen lassen hat und das sagt, da ist nichts schlimm drin, dann kompiliert man es ganz normal für den Endanwender. Der Endanwender benutzt es mit der normalen Geschwindigkeit. Dann gibt es aber halt auch Laufzeitumgebungen, mit denen man zum Beispiel Speichertests durchführen kann. Und die meisten dieser Laufzeitumgebungen sind leider so, dass die Programme darunter massiv langsamer werden. Das heißt, das sind Dinge, die möchte man in der Form nicht unbedingt, da gibt es eine einzige Ausnahme, aber die wird wahrscheinlich für die meisten Leute nicht zutreffen, erkläre ich nachher noch, wird man wahrscheinlich diese Laufzeitumgebung, die Speichertests durchführen, beim Endanwender abschalten, damit es schnell ist. Und dann gibt es sogenannte Abdeckungstests, auch bekannt unter dem Namen Fuzzing, und darunter gehört halt auch dieses American Fuzzy Lob Programm. Die Dinger machen nämlich Folgendes: man kompiliert sich ein spezielles Binärprogramm von seinem Code. Dabei sind besondere Zusätze im Compiler aktiviert. Der Code wird instrumentalisiert, das heißt, es wird mehr Code erzeugt, als normalerweise erzeugt werden müsste. Und damit kann man, während der Code läuft, bestimmte Statistiken über den Code gewinnen. Zum Beispiel kann man rauskriegen, ob der Code durch einen bestimmten Block in dem Quellcode mal durchgelaufen ist. Und wenn man das jetzt verbindet mit zufallserzeugtem Input, dann kann man so ein Gesamtsystem aufbauen, was so funktioniert. Man nimmt irgendeinen Basis Input-Datenstück, würfelt ein bisschen rum, modifiziert es dadurch etwas, gibt es an das Programm mit dem instrumentalisierten Code und guckt nach, ob das Programm dabei abstürzt, ob das Programm dabei einen Speicherfehler produziert oder Dinge in dieser Art. Und dieses American Fuzzy Lob macht es so, dass es halt dabei eine Tabelle aufhebt, wo es sich merkt, welchen Codeblock, also ifs and else und Weilschleifen und Vorschleifen, was da also ist, wo er schon mal drin war. Und der versucht dann so zu würfeln, dass er möglichst durch diesen Zufallsgenerator so modifizierten Input produziert, dass er Teile des Codes erreicht, die er vorher noch nicht erreicht hat. Und das ist eine sehr, sehr effektive Testmethode, weil man damit nämlich in Bereiche kommt, die man als normaler Entwickler üblicherweise nicht abdeckt. Weil als normaler Entwickler kann man sich im Kopf bestimmte Input-Daten vorstellen, hat dann auch Ideen, wie man damit umgeht, aber man kann sich halt nicht alle bösartigen Kombinationen vorstellen. Durch so ein Zufallselement kann man aber eventuell durch halt auch solche Input-Werte erzeugen, die für den Code schlecht sind und Abstürze verursachen, Endlosschleifen verursachen und was immer auch möglich ist. Und American Fuzzy Lob läuft normalerweise halt auch mit so einem mit so einer Programmerweiterung, dass man halt prüft, ob es Speicherfehler gibt und zusätzlich prüft es halt, ob der Code zu lange läuft. Also da kann man eine Maximallaufzeit einstellen, ein paar Sekunden, und wenn das Programm halt länger als die paar Sekunden läuft, dann sagt das American Fuzzy Lob, da stimmt was nicht, ich heb mir erstmal die Input-Daten auf und sage, das könnte ein Bug sein. Und das muss ich den Programmierer dann nachher nochmal selber angucken. Was es auch noch gibt, ist eine sehr interessante Sache, Testen nach Spezifikationen. Das wollte ich zusammen mit dem Heiko Eisfeld mal machen. Das ist aber leider uns bisher nicht geglückt. Und zwar gibt es einige Programme, denen gibt man zum Beispiel für einen Shell oder für irgendetwas, was eine Sprache bearbeiten kann, die Grammatik, und dann fängt dieses Programm an, per Zufallsgenerator Input zu erzeugen, dessen Randbedingungen der Grammatik genügt. Und wenn man dann das, was da so entstanden ist, in so einen Interpreter, einen Shell zum Beispiel oder einen C-Compiler reingibt, dann muss der damit klarkommen. Das Problem ist, dass wir zum Beispiel festgestellt haben, wir wollten das für den Born-Shell machen, und es gibt im POSIX-Standard sogar eine Grammatik in der Backhaus-Nauer-Form beschrieben für den POSIX-Shell. Das Problem ist, was wir durch diesen Testversuch herausbekommen haben, die Grammatik ist falsch. Das ist also ein ernsthaftes Problem. Niemand hat bisher jemals versucht, mit Hilfe dieser Grammatik automatisiert einen Shell zu implementieren. Alle Leute, die Grammatik ist dadurch entstanden, dass sich halt Leute zusammengesetzt haben, diskutiert haben, wie sie der Meinung sind, dass die Grammatik vom Shell wäre. Das hat man dann aufgeschrieben, aber man konnte es nicht überprüfen. Und das Ergebnis ist, wir haben also tatsächlich da mal mehrere Tage dran gemeinsam gesessen, haben halt mit Hilfe der Grammatik und dieses Zufallsgenerators Shell-Skripte erzeugen lassen, und wir haben halt auch alle Shells durchprobiert, und wir haben keinen einzigen Shell gefunden, der die Ergebnisse, die aus dieser Automaten herauskamen, irgendwie akzeptiert hat. Und damit konnten wir letztendlich nur nachweisen, ja, wir haben einen Bug entdeckt, aber der ist leider in der Grammatik. Und es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir eine korrekte Grammatik hätten für den Shell, weil dann hätte man tatsächlich eine automatische Testmöglichkeit, ob so ein Shell alle Shell-Skripte, egal wie krank die auch aussehen mögen, korrekt bearbeitet. Aber das geht halt nicht, weil die richtige Grammatik fehlt. So, was gibt es sonst noch für Testverfahren? Eine Sache, die häufig von Leuten unterschätzt wird, ist das sogenannte Code-Review. Das läuft so, entweder man wartet ein paar Tage, nachdem man was gemacht hat, und guckt sich seinen eigenen Code nochmal an. In vielen Fällen sagt man, oh Gott, was habe ich da geschrieben? Das ist ja falsch. Kann man natürlich auch so machen, dass man Arbeitskollegen oder Freunden diese Änderungen zeigt und sagt, guck du dir das nochmal an. Das mache ich zum Beispiel mit dem da öfter. Und es ist auch ganz gut, wenn es ein anderer Mensch anguckt, der hat normalerweise einen anderen Blick auf die Sachen als man selbst und der hat eine ganz große Chance, dass er, wenn er sich die Sachen anguckt, feststellt, da hast du irgendwas falsch gemacht. Und dann kriegst du halt Meldung zurück und weißt, du musst deinen Code verbessern. Um so ein Code-Review durchzuführen, gibt es diverse Möglichkeiten. Eine Sache ist, die ich mal so nebenbei erwähnen möchte, es gibt also bei OpenSolaris so ein Programm Web-Review. Das ruft man innerhalb des Mercurial-Baums von dem OpenSolaris-Quellcode auf und das erzeugt dann ein PDF und so einen Baum aus diversen HTML-Objekten, wo man halt sich durch die Änderungen durchklicken kann und wo man halt auch relativ gut annotiert die Änderungen angucken kann. Bei OpenSolaris ist es halt auch so, dass man, wenn man eine Modifikation von dem Quellcode, von dem Betriebssystem durchgeführt hat, niemand einem diese Änderung entgegennehmen wird und integrieren wird in den Original-Codebaum, wenn es nicht durch so ein Code-Review laufen ist, dass wenn nicht mindestens zwei andere Leute sich die Änderungen angeguckt haben und gesagt haben, ich kann da nichts Falsches drin sehen. Statt dieses Web-Review-Programms, was man wahrscheinlich extern nicht benutzen kann, was aber sehr schick ist, gibt es ein alternatives Werkzeug, was sich Gerrit nennt. Das also auch so ein bisschen die Deltas aufbereitet, dass sich andere Leute da besser durchklicken können. Und ja, was man aber halt überlegen sollte, wenn man für ein Programm andere automatisierte Tests hat, wie zum Beispiel so Unit-Tests, wo man halt wirklich explizit ein paar hundert Testfälle hat, dann sollte man die in jedem Fall vor dem Code-Review einmal durchlaufen lassen, weil ein Code-Review dauert halt mindestens zwei Tage warten, bis man den eigenen Code mit so viel Abstand wieder angucken kann, dass man eine Chance hat, dass man nicht durch seine falschen Ideen beim Programmieren immer noch geblendet ist. Oder man braucht halt ein Code-Review durch einen anderen Menschen und der hat üblicherweise nicht sofort Zeit, wenn man möchte. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendjemandem sage, bitte mach doch ein Code-Review von meiner aktuellen Änderung, dann muss ich vielleicht eine Woche oder vielleicht sogar einen Monat, wenn ich Pech habe, warten. Aber so ein automatisierter Test läuft vielleicht nur eine halbe Stunde. Und darum ist es halt immer so eine gute Idee, zunächst erstmal diese automatisierten Tests laufen zu lassen. Und wenn man feststellt, da finde ich nichts mehr automatisiert, dann kann man es halt immer noch zusätzlich als Code-Review weiterreichen. So, jetzt möchte ich noch in eine andere Richtung gehen, was halt wichtig ist, was es für prinzipielle Eigenschaften von Testverfahren gibt. Es gibt Testverfahren, die ich mal so als Gut-Tests bezeichnen möchte. Da werden halt bestimmte Dinge ausprobiert und das ist das gewollte Verhalten. Das heißt, da werden korrekte Input-Daten dem Programm übergeben und man weiß genau, was da hinten rauskommen soll und dann guckt man nach, kommt das, was ich erwarte, auch raus. Das kriegt man also zum Beispiel durch die Unit-Tests raus, weil da sich vorher mal jemand Gedanken gemacht hat, mit dem soll das passieren. Aber was man halt auch braucht, sind Schlechttests, weil mit unerwarteten Input-Daten passiert es üblicherweise, dass die Programme halt einen Core-Dump produzieren oder sonst irgendwas machen. Und dafür brauche ich andere Testmethoden, wenn ich halt solche Fehler in Programmen entdecken möchte, als wenn ich einfach nur testen möchte, ob unter den guten Randbedingungen das Programm das tut, was ich eigentlich von ihm erwarte. Und diese Schlechttests, das sind üblicherweise diese Testmethoden, die man als Fuzzing bezeichnet. Und die sollte man halt wirklich versuchen, bei seiner Software laufen zu lassen, denn solche Schlechttests prüfen ja, ob es möglich ist, in seinem Programm irgendwelche Abstürze zu bekommen durch unerwartete Inputdaten. Und solche Abstürze können immer relativ häufig auch für Angriffe benutzt werden. Das heißt, also, wenn ich ein bestimmtes Programm habe, was vielleicht öffentlich irgendwo zugänglich ist, und dieses Programm hat halt irgendwelche Abstürze bei bestimmten Inputdaten, dann kann es durchaus sein, dass mithilfe dieser Abstürze ein geschickt arbeitender Bösewicht etwas auf unserem Rechner tun könnte, was wir eigentlich diesem Menschen gar nicht gestatten würden. Und da solche Abstürze halt häufig auch Angriffe ermöglichen, sollte man sehen, dass man, wenn man irgendeinen Absturz in seinem Programm findet, auf jeden Fall da einen Fix für baut. Weil wenn so ein Absturz nicht drin ist, dann gibt es halt auch keine Möglichkeit, einen Angriff auf das Programm durchzuführen. Und was man halt bedenken sollte, Probleme, die durch Schreibzugriffe auf Daten entstehen, sind üblicherweise gefährlicher als Programme, die durch einfaches Lesen auftreten. Ausnahme war halt dieser Bug, der da vor anderthalb Jahren oder sowas rauskam und Heartbleed heißt, wo halt in, wie? Ah, dann ist doch schon länger her, ja. Da war es ja so, dass man halt durch bestimmte Inputdaten OpenSSL dazu bringen konnte, dass man an Informationen rangekommen ist, also lesend, die einem es ermöglicht haben, irgendwo einzubrechen. Und da war tatsächlich mal ein Lesezugriff auch was Hochgefährliches, aber üblicherweise sind die wirklich gefährlichen Probleme, die man durch schreibende Zugriffe und Abstürze erzeugt. Aber wie gesagt, fixen erkannte Abstürze hilft auch gegen Angriffe. Und es ist viel einfacher üblicherweise, einen Absturz zu fixen, als zu prüfen, ob mithilfe dieses Absturzes ein Angriff auf das System möglich wäre. Man sollte da gar nicht lange drüber nachdenken, wenn man einen Absturz hat, sagen, jeder Bug muss weg. So, jetzt kommen wir zu den einzelnen Testverfahren. Also das erste Verfahren, was ich jetzt ein bisschen tiefer erklären möchte, sind halt Unit-Tests. Das sind systematische Tests dokumentierter Funktionen. Das sind üblicherweise viele, viele manuelle Testfälle. Bezeichnet man manchmal auch als Regressionstests, weil man halt damit verhindern möchte, dass man Fehler, die man früher schon mal gefixt hat, wiederbekommt. Dazu gibt es diverse Rahmenwerke, weil man braucht halt eine Ablaufsteuerung, die die Inputdaten mit dem Programm verknüpft, guckt, ob das, was rauskommt, auch das Erwartete ist. Was ich verwende, sind so Testutils, das sind ein shell-basiertes System, das habe ich in den Chili-Tools bei mir drin. Das kann sich, wer will, mal einfach mal angucken. Das ist eine Weiterentwicklung des Rahmenwerks aus der CSSC-Test-Suite. Was auch noch interessant ist, ist ein Programm, was sich TestSuite nennt und von FreeBSD kommt. Die FreeBSD-Leute haben halt auch sehr, sehr viele Testfälle für ihren Kern, für ihr User-Level-Programm. Dafür haben sie halt auch so ein Rahmenwerk, was als TestSuite läuft. Und dann gibt es etwas, das nennt sich TET, Test Environment Toolkit. Das ist entwickelt worden von der Open Group, also von den Leuten, die den POSIX-Standard machen. Und mit Hilfe von, das ist aber Open Source, das heißt also, der POSIX-Standard-Test, der ist nicht Open Source. Dafür muss man NDA unterschreiben, um da ranzukommen. Aber die Test-Suite, die halt diesen Test laufen lässt, den kann man sich als Open Source halt auch von der Open Group runterlassen. Und ich denke, das sind die drei wichtigsten Testumgebungen, mit denen man halt solche Ablaufsteuerungen für solche Unit-Tests machen kann, ja?
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist jetzt das Rahmenwerk für die Conformity-Tests, aber ohne die Conformity-Tests selber.
Ja. Genau. So, und wie läuft das? Man muss halt die Eingabedaten und den Aufruf, zum Beispiel Optionen, festlegen. Man muss die Ergebnisse festlegen, das sind Standard-Out-Daten, Standard-Error-Daten und der Exit-Code von dem Programm. Dann muss die Ablaufsteuerung das ablaufen lassen und die Ergebnisse vergleichen. Wenn es eine Abweichung gibt, dann wird eine Meldung ausgegeben. Dann weiß man halt, da muss man sich später mal angucken und den Fehler genauer suchen. Dann haben wir das nächste mit System, was es gibt, ist die statische Code-Analyse. Da haben wir halt Dinge, die also ein Compiler finden kann, wenn er mehr macht, als das, was er normalerweise machen müsste, um den Code einfach nur zu übersetzen. Und dadurch, dass die Compiler inzwischen immer mehr und bessere Optimierungsstufen haben, müssen sie den Code sowieso besser verstehen inzwischen. Und damit können sie oder könnten sie schon seit sehr langer Zeit wissen, dass der Code eigentlich Dinge macht, die nicht so gut sind. Zum Beispiel würde eigentlich jeder bessere Optimizer in der Lage sein, Nullpointer-Dereferenzierungen, die statischer Natur sind oder die eine Möglichkeit darstellen, zu entdecken. Und es gibt halt auch inzwischen diverse Compiler-Flags, die man halt beim Compiler-Aufruf verwenden kann, und dann melden die Compiler solche Möglichkeiten, die man eventuell in seinem Code drin hat. Es gibt halt auch statische Array-Bound-Checks, das heißt also, wenn halt aus einer statischen Analyse klar ist, dass man halt außerhalb der Grenzen eines Arrays versucht, eine Indizierung vorzunehmen, das kann also in vielen Fällen halt der Compiler auch feststellen. Also die Software, die als älteste Software dafür verfügbar ist, heißt Lint. Die gibt es schon seit den 70er Jahren. Gab es als Bestandteil des C-Compilers, und die kann man auch heute noch holen. Die ist Bestandteil von Solaris Studio und Solaris ist ehemals der Sun-Compiler für, der ist durch den Kauf von Sun durch Oracle an Oracle gewandert, und schon Sun hatte so um 2004 diesen Compiler nach Linux kompiliert und ihn kostenlos abgegeben. Das macht Oracle immer noch. Und wenn man sich diesen Compiler holt, kriegt man damit auch Lint. Dann eine weitere Software ist Coverity. Ich glaube, die kriegt man, also die kann man kaufen. Und dann kriegt man tatsächlich so ein Tool, das ist ein Vorbrenner für den GCC. Aber für Open Source Code kann man, ist die Benutzung frei. Das läuft dann so, dass man den Code denen gibt und die lassen das bei sich laufen und schicken die Meldungen zurück. Aber das, was diese Coverity-Leute entwickelt haben, das kriegt durch statische Code-Analyse unheimlich viel Fehler raus. Also das sind jetzt nicht dynamische Fehler, sondern das sind Sachen, wo man durch scharfes Hingucken auf den Code schon erkennen könnte, zum Beispiel durch ein Code-Review vom Menschen, in diesem Fall halt durch den Compiler, dass der Code Dinge tut, die halt potenziell gefährlich sind. Dann gibt es ein Programm, das ist Open Source. Das ist so in etwa Lint ähnlich, das ist Open Source und es ist auch gut, weil das kann nämlich Dinge tun, die Lint nicht kann. Weil das Problem ist ja bei C-Code, dass da häufig if-devs sind, die vom C-Präprozessor bearbeitet werden. Und was CPP-Check macht, ist, dass es theoretische Überlegungen macht, was passieren würde, wenn man mit bestimmte Blöcke mit bestimmten if-devs reinkäme. Das heißt, es meldet nicht nur den Code, der auf der Plattform, für die man gerade kompiliert, aktiv ist, sondern der guckt sich auch Code an, der halt auf anderen Plattformen aktiv ist. Und was ich sehr interessant an dem CPP-Check-Programm finde, ist, dass es einem sagt, du hast halt diese Variable mit einem so großen Sichtbarkeitsscope deklariert, das würde reichen, wenn du ihn in diesen Bereich von geschweiften Klammern reintun würdest. Und das ist, und wenn man halt Variablen länger, also weniger lange sichtbar macht, ist die Gefahr, dass man was Falsches mit denen macht, immer geringer ist, wenn sie halt von allen Leuten sichtbar ist. Dann gibt es auch noch Splint, das ist auch so ein OSS-Tool, was behauptet von sich, ein Nachfolger von Lint zu sein. Ich habe es mal ausprobiert, ich fand es sehr, sehr schlecht. Also da möchte ich nicht zuraten, das zu benutzen. Was es noch für eine Laufzeitumgebung gibt, ist Valgrind. Das ist ein Programm, was so Speicherfehler erkennt. Das ist sehr, sehr langsam. Dann eine Sache, die in letzter Zeit sehr häufig und gerne von Leuten benutzt wird, ist Address Sanitizer. Das ist ursprünglich mal entstanden als Erweiterung von C-Lang, aber inzwischen haben die GCC-Leute die Ideen halt auch in den GCC übernommen. Das heißt, es gibt ein ähnliches Interface, sowohl bei C-Lang als auch bei GCC. Das ist zwar auch langsam, aber es hat bei mir schon halt auch sehr, sehr viele Fehler entdeckt. So, und was ich erwähnen wollte, halt ist etwas, was fast so mächtig ist wie Address Sanitizer, gibt es auch in Hardware. Und zwar seit etwa 3-4 Jahren gibt es ein Oracle-Patent und in der Spark-CPU-Variante M7 oder neuere CPUs, da hat man Folgendes gemacht: Wenn man ein 64-Bit-Programm hat, werden heutzutage maximal 48-Bit-Adressbits benutzt. Das heißt, wir haben oben 16 Adressbits, die völlig unbenutzt sind. Und was die jetzt gebaut haben, die haben die MMU nicht nur für 48-Bit gebaut, wie die meisten heutigen CPUs gebaut sind, sondern die haben die tatsächlich für die vollen 64-Bit gebaut. Und jetzt passiert Folgendes: Wenn ich einen Malloc habe und dann liefert mir das Malloc Adresspointer, wo in den oberen Bits irgendwelche Werte kodiert sind, und das wird dafür gesorgt, dass zwei nebeneinander liegende Speicherstücke garantiert oben unterschiedliche Kodierungen enthalten. Das nennen die Farben, sodass, wenn jemand bei einem Stück Speicher über seine Grenze oben oder unten hinaus liest oder schreibt und dabei in den Nachbarblock reinguckt, dann kommt der in einen Block, für den die oberen Bits anders definiert sind, und das meldet die MMU. Und das heißt, also das ist eine Methode, da hat man einen vollen Speichercheck, ohne dass das Programm langsamer läuft. Das kann man also so direkt an den Kunden ausliefern und halt einen sehr, sehr intensiven Test dadurch durchführen. Wie gesagt, Nachteil ist allerdings bloß, dass man braucht halt Oracle Solaris und eine moderne Spark-CPU, damit das implementiert ist. Aber ich wollte es mal erwähnen, weil vielleicht gibt es ja Leute, die sich trotzdem für sowas interessieren, und allein die Tatsache, dass es sowas auch in Hardware gibt, halte ich schon für sehr interessant. Was gibt es noch für interessante Sachen? Also man kann mit LD Preload ein Programm ja dazu zwingen, dass es bestimmte dynamische Bibliotheken dazu linkt, auch wenn es eigentlich gar nicht gedacht war, diese dynamischen Bibliotheken zu linken. Und wenn dann in diesen Bibliotheken irgendwelche Objekte drin sind, die das Programm eigentlich benutzen würde, dann werden die, weil die am Anfang zu dem Programm dazu gelinkt werden, auch statt des eigentlichen Objektes benutzt. Und damit kann man lustige Sachen machen. Es gibt zum Beispiel unter Open Solaris 4 verschiedene Bibliotheken mit einer Malloc-Implementierung drin, die sich alle unterschiedlich verhalten. Da kann man zum Beispiel auch sehen, ob man schneller werden kann. Interessant ist, es ist alles Open Source. Das könnte man also auch, wenn man wollte, mal nach Linux portieren. Es gibt zum Beispiel die libumem, die halt eine ganze Menge Speicherdebugging enthält. Und wenn man die halt mit LD-Preload, libumem, einem Programm aufzwingt, dann würde das halt die Core dumpen, wenn halt bestimmte Speicherfehler drin vorkommen, weil diese Bibliothek halt so Grenzwertüberprüfungen macht. Noch eine interessante Sache, da wäre es bei Linux leider umgekehrt sinnvoll: Programme, die unter Linux entwickelt worden sind, die gehen leider häufig davon aus, dass man auf der Adresse 0 lesen kann, von jedem Programm. Eigentlich ist es aber nicht garantiert. Das heißt, eine Null-Pointer-Dereferenzierung ist eigentlich etwas Verbotenes. Und so wie Linux halt seine Programme startet, passiert da gar nichts. Das heißt, also, es passiert relativ häufig, jemand hat ein Programm unter Linux entwickelt, es kommt dann auf ein anderes Betriebssystem, zum Beispiel Solaris, und stürzt ständig ab. Und dann fragt man sich natürlich, was ist die Ursache? Und da gibt es eine Shared Library, die nennt sich 0@0 und die macht nichts weiter, als auf die Adresse 0 eine Page hinzumappen. Und wenn dann das Programm laufen lassen wird und es stürzt nicht mehr ab, dann weiß man, dass die Ursache für den Absturz vorher eine Nullpointer-Dereferenzierung war, also dass das Programm etwas Illegales enthalten hat. Dann habe ich mir mal in den 80er Jahren eine eigene Debug-Malloc-Routine gebaut, die vielleicht auch noch ganz interessant ist. Da muss man aber neu kompilieren vorher. Da sind um die Funktionen CPP-Makros drin. Und wenn halt irgendwas schief geht, dann sagt mir die Funktion, dann sagt mir das Programm mit meiner libdebug-malloc, da ist was schief gegangen mit einem Speicher, was du in Datei bla.c auf Zeile 517 alloziert hast. Und dann hat man schon mal einen Hinweis, wo man suchen muss. Weil häufig ist es ja so, man stellt zwar fest, da ist halt irgendwas überschrieben worden, aber man weiß nicht, wer derjenige ist, der das Stück Speicher alloziert hat. Und damit kann man das überhaupt nicht einordnen, wenn man ein Programm hat, was viel alloziert. So, dann habe ich gesagt, gibt es den Adress-Sanitizer, da hatte ich ja schon ein bisschen was gesagt. Das instrumentiert den Code, das heißt, es baut so Redzone-Render um Speicherobjekte und guckt dann, nachdem bestimmte Operationen durchgeführt sind, ob die Marker, die halt um den Speicher herum hingeschrieben worden sind, nach einem bestimmten Zugriff noch da sind. Und wenn die weg sind, dann weiß der halt, da hat jemand heimlich auf einen Bereich geschrieben, wo er gar nicht hätte schreiben müssen. Das Problem ist, dieser Adress-Sanitizer hat halt auch eigene Bugs. Der kann zum Beispiel nicht gut mit Programmen umgehen, die WarArgs machen und liefert da teilweise, also da ist ein Fehler in eurem Programm, aber die Meldung, die ihr dann von dem Adress-Sanitizer kriegt, ist völlig absurd. Ich habe da mit dem Heiko Eisfeld bei einem Bug mal irgendwie 3 Wochen gesucht, um rauszukriegen, was passiert ist. Und das haben wir dann hat der Heiko dann rausgekriegt mit einem völlig anderen Tool, was eine abstrakte Ausführung von C-Code ermöglicht hat. Und der hat dann gesagt, was falsch war. In vielen Fällen ist es halt so, dass der Adress-Sanitizer das ist, was unheimlich gut hilft. So, dann gibt es Abdeckungstests, hatte ich ja gesagt, das ist halt diese American Fuzzy Lob und diese symbolische Ausführung, da gibt es ein Programm, das nennt sich CLE. Das gibt es in dem C-Lang drin und der lässt das Programm nicht wirklich laufen, sondern der überlegt sich, was passieren würde, wenn er bestimmte Statements mit bestimmten Wertebereichen ausführen würde. Das ist aber auch sehr, sehr langsam. Aber da haben wir zwar schon mal rausgefunden, dass ich in einem Stück Code einmal zu viel VAARG aufgerufen hatte in einer Schleife. Wohingegen dieser Adress-Sanitizer nur gesagt hat, da ist was falsch. Aber das, was er behauptet hat, das war also Kilobytes daneben, wo es wirklich passiert ist. So, dann, was ich vorhin erzählt hatte noch, es gibt ein Programm, das heißt ABNFGEN. Dem kann man einen Debug aus nauer Form einer Sprachbeschreibung geben und das erzeugt dann mit dem Zufallsgenerator Programme in dieser Sprache. Da hatte ich ja schon mal vorhin erzählt, das wäre eine richtig schicke Sache, wenn man das auf dem Bourne-Shell, also auf dem POSIX-Shell anwenden könnte. Aber ich erwähne es deswegen, weil es vielleicht ja einer von euch eventuell irgendeine Sprache hat, wo er eine korrekte Sprachbeschreibung als Backus-Nauer-Form vorliegen hat. So, Unit-Tests wollte ich mal ganz kurz zeigen, nur wie das sowas aussehen kann. Da habe ich also hier in den Chili-Test-Tools zum Beispiel sowas drin. Das ist eine Sache, die meinen Bourne-Shell testet. Da gibt es halt so eine Funktion, die heißt do-command. Das ist eine Standardfunktion aus diesem Rahmenwerk, was die Ablaufsteuerung macht. Command 1 ist ein Label, das heißt, wenn er diesen Test durchführt, gibt er auf der Konsole Command 01 raus und dann sieht man da mehrere Parameter. Der erste Parameter ist $shell-c Command. Dann kommt eine 0, das ist der erwartete Exit-Code. Dahinter kommt der erwartete Standard-Out und dahinter das erwartete Standard-Error. Und da kann man halt schon mal sehen, da gibt es halt eine ganz einfache Sache, Command mit ohne Parameter, muss halt Exit-Code 0 liefern und kein Ergebnis und keinen Error-Code. Aber wenn ich zum Beispiel Command-VLS pipe grep bin ls mache, dann erwarte ich, dass halt ein nicht leeres Standard-Out rauskommt, wobei ich nicht genau weiß, was rauskommt, aber es ist mir auch scheißegal. Ich erwarte, dass kein Standard-Error rauskommt und dass der Exit-Code 0 ist. Und ja, da sind ein paar andere Beispiele noch drin. Wer sich das mal angucken will, in der Projektlevel-Root von den Shiddy-Tools gibt es eine Subdirektory Tests. Da ist das Rahmenwerk drin für die Ablaufsteuerung von dieser Test-Suite. Und wer sich mal angucken will, wie sowas funktioniert, der kann zum Beispiel das Ganze kompilieren und die Bourne-Shell-Tests mal ablaufen lassen. Da haben wir im Augenblick so um die 800 Tests. In SCCS und Patch, da dauern die Tests bei mir ein bisschen länger, weil da im Zufallsgenerator Diff-Daten generiert wird. Da muss man also insgesamt, wenn man die Shiddy-Tools einmal laufen lässt, es dauert eine Dreiviertelstunde wegen der vielen zufallsgesteuerten Tests, die da drin sind. So, Address-Sanitizer, da gibt es zum Beispiel eine schicke Sache, diese Unit-Tests von den Shiddy-Tools, die kann man zum Beispiel ablaufen lassen, wenn man vorher die Shiddy-Tools mit dem Address-Sanitizer kompiliert hat. Und dann kann man halt gucken, ob zumindest bei all diesen Gut-Tests eventuell irgendwas Schlimmes gemacht passiert. Da muss man halt Folgendes berücksichtigen. Normalerweise lässt man dieses Configure-Skript mit den gleichen C-Flags laufen und mit den gleichen Compiler-Einstellungen, wie man später für die Kompilation verwendet. Würde man das mit dem Address-Sanitizer machen, dann würde das Ganze nicht funktionieren, weil der Address-Sanitizer mit Configure nicht funktioniert, weil Configure häufig abstürzende Programme bewusst erzeugt, um etwas herauszubekommen. Und dann meldet halt der doofe Address-Sanitizer, dass da was falsch wäre. Aber es ist gar nichts falsch, es ist einfach nur ein Test. Und das Falsche, das ist halt eine Darstellung, was da passiert ist. Wir müssen mal sehen, wie viel Zeit ich noch habe. Also ich habe vorbereitet im Prinzip einen Test für der alten Version von Anfang des Jahres von meinem Patch. Da habe ich tatsächlich mit Hilfe der Test-Suite und dem Address-Sanitizer sofort nach Sekundenbruchteilen einen Bug entdeckt. So, bei American Fuzzy Lob verwendet man übrigens meistens auch den Address-Sanitizer, weil es geht ja darum, dass der halt Input-Daten produziert, der irgendeinen Fehler in dem Programm auslöst. Und wenn der Address-Sanitizer dabei aktiviert ist, dann produziert, dann merkt der früher, dass im Programm was schiefgegangen ist, weil er halt zum Beispiel schon Speicherüberschreibungen liest. Wenn man das, eine wichtige Sache ist, dieses American Fuzzy Lob braucht riesig große Tabellen, um die Abdeckungstests machen zu können. Und wenn man 64-Bit-Binaries produziert, dann werden die Tabellen so groß, dass er die im Speicher nicht mehr halten kann. Und darum muss man, wenn man das AFL-Tests macht, 32-Bit-Binaries bauen. Da gibt es halt, es gibt einen Readme.compile in den Shiddy-Tools, da gibt es halt genaue Erklärungen auch drin, wie man 32-Bit-Binaries bauen kann. Wenn ich jetzt einen Shell zum Beispiel testen will, ist es ganz einfach, weil der erzeugt einfach Input-Dateien, die dem Shell als Shell-Skript übergeben werden. Wenn ich sowas wie zum Beispiel eine SSL-Implementierung testen will, gibt es halt zum Beispiel die Möglichkeit, wie heißt der nochmal, der Typ, der bei Golem immer schreibt, der bei euch auch den Vortrag halten will? Hanno Böck, der hat zum Beispiel mal genau sowas gemacht mit AFL, zwei unterschiedliche OpenSSL-Implementierungen genommen, hat denen zufällig erzeugten Input gegeben und hat geguckt, was rauskommt. Und wenn was Unterschiedliches rauskommt, hat er gesagt, das muss ich mir mal genauer angucken. Und da hat er also üble Bugs in OpenSSL dabei entdeckt. Aber da muss man tatsächlich ein Rahmenwerk drum bauen, wenn man so einen Kommandointerpreter, Shell oder sowas testen will, mit AFL überhaupt nicht machen will, weil das einfach mit den Files läuft. Ja, wir kommen jetzt langsam in Zeitnöte, ne? Was man halt auch noch berücksichtigen muss bei AFL, wenn ich so einen Shell teste mit AFL, dann erzeugt dieser Shell massenhaft Dateien, weil da natürlich von dem Zufallsgenerator auch größer und kleiner Zeichen und sowas in den Shell-Skripten drin vorkommt. Und darum ist es wichtig, damit man sich sein System dabei nicht zerstört, dass man eine Change-Root-Umgebung aufbaut, wo ein Schattenmount von dem eigentlichen Rechner in komplett Read-Only vorliegt. Dann sollte man halt eine eigene leere Temp-Directory haben, die man später auch wieder gut löschen kann. Und man sollte halt auch den Shell nicht in seiner Quellcode-Directory testen, sondern sollte eine leere Subdirectory machen, wo drin die Tests laufen, weil man da nach kurzer Zeit schon Zehntausende von Mülldateien hat. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und außerdem, also da hatte ich mal überlegt, ob ich was vorführen kann, aber ich habe inzwischen praktisch alle vorhandenen Bugs beseitigt in meinem Code. Wir würden wahrscheinlich Monate brauchen, um mit AFL jetzt noch in meinem Code was zu finden. Das heißt, da könnte ich jetzt gar nichts zeigen. Jetzt bin ich leider etwas traurig, dass ich also jetzt in den letzten 5 Minuten es nicht mehr schaffen werde, das zu zeigen. Aber was man zeigen könnte, ist halt, mal sehen, ob ich das jetzt vielleicht doch noch schnell hinkriegen kann, ist halt einfach. Ich habe hier nämlich eine Kompilation, eine Sache schon vorkompiliert, und wenn ich in Patch reingehe und sage halt einfach S-Make Tests, also die Test-Suite starte, dann kommt nach ganz kurzer Zeit schon eine Fehlermeldung. Da wird nämlich ein Heap-Buffer-Overflow gemeldet, und da sagt er auch, das passiert in Util Zeile 635. Und dann gucken wir uns einfach an. Zeile 635 an, und dann stellen wir nämlich fest, da macht er Folgendes: Das ist der Parser, der beim Patch hinten diese Diff-Zeitstempel parst. Der hat den Wochentag gefunden, und danach sagt er, der Lesezeiger ist plus 3, und dann fängt er an, nach Spaces zu suchen. Das Problem ist, wenn da gar kein Zeitstempel-Text da ist, dann ist er mit dieser Punkt 3 Anweisung schon hinter dem Ende von der Zeile. Das heißt, er ist innerhalb von einem String, der gar nicht, also hinter dem Ende vom String. Das heißt, man müsste vor dieser Vorschleife überprüfen, ob man schon hinter dem Ende vom String ist, und dann wäre dieser Fehler von dem Adressesanitizer weg. Jetzt tut es mir leid, jetzt können wir wahrscheinlich nur noch eine einzige Frage oder sowas kurz machen. Also 3 Minuten haben wir noch. Ja? Warte mal, wie ist das jetzt hier? Weiß nicht, muss man noch einschalten, glaube ich, ne?
Hi, okay. Wie gehst du damit um, wenn du ein Programm testest und das modifiziert jetzt die Umgebung? Also du machst jetzt mal irgendwie Fuzzy-Testing, und das Programm könnte aber im Prinzip irgendwas im Netzwerk erzeugen oder eben, keine Ahnung, sozusagen Schaden.
Also ich verstehe dich jetzt akustisch ganz schlecht.
Okay.
Also versuch doch mal noch ein bisschen lauter zu reden.
Okay, ich versuch's mal. Wie gehst du damit um, oder was empfiehlst du, wenn du ein Programm hast, das du testest mit Fuzzing, was irgendwie, ich sag jetzt mal, schädliche Nebenwirkungen in deiner Testumgebung erzeugen könnte?
Ja, da habe ich ja schon erzählt, ja, was ich versucht habe, Löschen, ist die Testumgebung so aufzubauen, dass möglichst wenig kaputt gehen kann. Ja.
Das heißt, für jetzt zum Beispiel Netzwerksachen würdest du irgendwie Firewall-Regeln definieren, damit da nichts nach außen kann? Oder?
Wahrscheinlich. Oder versuchen, ein lokales, separates Netz aufzubauen. Mhm. Also zum Beispiel so, ich hab die POSIX-Test-Suite da, ich habe den NDA unterschrieben, aber ich habe es bisher noch nicht laufen lassen, weil eine Hälfte von der POSIX-Test-Suite, die ganzen Kommandos testet. Also ich habe die POSIX-Test-Suite für die libc durch, kein Problem. Aber die POSIX-Test-Suite für die Kommandos, die muss als Root laufen, und die will auch Filesysteme kaputt machen. Das heißt, also da brauche ich auf jeden Fall einen Rechner, der geplant zerstört werden kann für den Test. Und sowas ist manchmal bei Tests tatsächlich notwendig. Noch jemand? Frage? Eine Minute haben wir noch.
Ganz am Anfang mit der Shell, die Grammatik nicht versteht. Im Mittelpunkt der Shell-Quellen ist ein Pfeil parser.y, das ist die Grammatik und aus der wird sie kompiliert.
Nein, es gibt keinen bekannten, also ich kenne keine einzige Shell-Implementierung, die einen Yek-Parser verwendet.
Also ich habe mir gerade die Bash-Quellen angeguckt auf git.savanna.org und da ist parser.y in der Mitte. Das ist oben ein Haufen ausführbarer Code, dann das Prozentzeug, dann eine Grammatik und dann das Ende habe ich nicht angeguckt.
Interessant, jetzt ist natürlich die Frage, ob das wirklich der Teil ist, der die eigentlich Shell-Grammatik macht. Und dann hast du natürlich das Problem, da ist dann die Bash-Grammatik drin und das ist nicht die offizielle Shell-Grammatik. Aber das ist ein guter Hinweis, ich dachte, der Bash wäre halt auch ohne Yek-Parser geschrieben. So, tut mir leid, das ist halt, das war es doch mehr, als ich dachte.